Deutschlandfunk.
Die Landschaft ist großer Theaterdonner.
Ein Traum, denke ich mir.
Opera buffa.
Schuhe ausziehen und dann barfuß auf dem Felsen sein.
Faszinierend, mystisch, geheimnisvoll.
Die Sächsische Schweiz, das Elbsandsteingebirge, löst in mir eine ganz tiefe Sehnsucht aus.
Es ist pittoresk.
Es geht mir manchmal so, dass, wenn ich dann Felsen berühre, dass ich anfangen muss mit Weinen.
Und ja, so schön,
autonom und frei.
So verwunschen.
Und ja, und dieses Runde auch gefällt mir sehr vom Elbsandstein. Dass die Felsen nicht hart und spitz und kantig sind, sondern schön rund. Also man kann da schön barfuß laufen.
Wo man so weit gucken kann.
Ohne auf sich aufpassen zu müssen.
Ein Ort, den ich sehr, sehr liebe, so ein Trockental.
Wassermagisch.
Ja. Und dieser Ort strahlt einfach so einen tiefen Frieden aus.
Übelste Befriedigung.
Einfach ganz viel in den Wald.
Das ist ein absolutes Geschenk, da groß geworden zu sein.
Licht, Ruhe, den Bach rauschen hören.
Krass.
So ein liebevolles Verhältnis zur Landschaft.
Die schöne Landschaft aller, die da hinkommen.
Die schöne Landschaft aller. Leben in der Sächsischen Schweiz. Ein Feature von Antje Meixner.
Eben Kaspers Haus. So.
Ins Elbtal. Der Zug und der Fluss schneiden sich in die Landschaft hinein. Das grüne Ufer ist bestickt mit Häuschen und Obstbäumen. Das kleine Gebirge links und rechts wird höher und steiler, dunkler und steiniger. Und dann geht es um die Kurve. Die Sonne kippt ihren Glanz über die Szenerie. Da, ganz weit oben, eine Burg. Und dann weiter um die Kurve. Die Landschaft offener, der Blick weiter. Ein dunkelgrünes Tal mündet in die Elbe. Ein Städtchen klammert sich ans Ufer. Hotels, eine Fähre. Weiter hinten schiebt sich eine zerklüftete Felswand zwischen den Bäumen hoch. Am Ende thront ein hoher, rundlicher, blauer Berg. Da will ich hin.
Ja. Ich bin 1982 nach Hohenstein gekommen, als Hausarzt, Landschaftsarzt, nachdem ich also ein paar Jahre politisch im Knast gesessen habe.
Mein Vater, der war halt Monteur, meine Mutter schon immer in der Gastro.
Genau, meine Mutter Verkäuferin, mein Vater Handwerker hier in der Region.
Die sind beide Sebnitzer. Ihnen?
Die Mutter, die hatte dann oben in der Gaststätte gearbeitet, als Bedienung und so.
Starker Bergsteiger.
Und ansonsten halt schon bäuerlich geprägt halt. Bauernhof, Schmiede.
Ich bin Steinmetz.
Mein Urgroßvater hat Pferde beschlagen, genau.
Mein Opa ist als Kind aus Böhmen vertrieben worden.
Zugezogen, könnte man sagen.
In diese lukrative Gegend.
Prekärer Jobber, würde ich sagen.
Meine Eltern, die hatten da eine Bofe.
Bofen ist aus der Bergsteigertradition. Halt frei übernachten. Ne?
Ja, ich bin Bergsteiger.
Unter den Elbsandsteinfelsen bilden sich halt Überhänge, Dächer, Höhlen, unter denen man super schlafen kann mit Schlafsack.
Meine Eltern, die haben da einfach total viel Zeit verbracht.
Genau. Hat eine schöne Zeit. Erzählt, macht, musiziert, whatever.
Ein mir sehr lieb gewordenes romantisches Rattennest.
Wie nehme ich die Leute wahr? Also wir haben
Galgenhumor.
Mir geht es oft ziemlich gut so, dass ich also die Leute freundlich grüßen kann.
Zugenagelt so.
Erstmal total zu.
Frau am Bau ist eigentlich verboten, das bringt Unglück.
Misstrauisch.
Also.
So ein bisschen verschlagen, so hinterhältig.
Mir fällt da bloß das Wort hinterfotzig ein.
Hallo.
Aber auch ganz viele Leute, die einfach auch nur freundlich sind.
No, genau.
Und wenn man dann vielleicht nochmal ins Gespräch kommt und ein bisschen auf die Leute zugeht, ist mir es schon oft passiert, dass sie sich auch anfangen zu öffnen, ist zu viel gesagt, aber freundlich zu werden und ein bisschen...
Ich wollte mit den Leuten nichts zu tun haben und die Leute wollten auch nichts mit mir zu tun haben.
Also nicht nur verschlossen und abweisend, aber es macht viel Mühe und Arbeit.
Sehr toxische Männlichkeit, die vorherrscht.
Die Leute wollen keine fremden Einflüsse und auch keine fremden Nachbarn.
Angst haben vor Menschen, die, oh Gott, vielleicht schon aus dem übernächsten Dorf kommen.
Also es reicht ja schon, am Rand zu wohnen, um irgendwie komisch zu sein.
Wir gehen mal dorthin und tun uns das mal angucken und so. Kommen Sie da mit?
Das mag vielleicht noch gehen, aber schlimm wäre es aus dem Westen oder gar aus dem Ausland.
Hier, die Leute kennen niemanden, die kennen keine Menschen aus irgendeinem anderen Land.
Stichwort Arbeitsschutz.
Es gibt ganz viel so Feindschaften, familienübergreifend, dass die Leute nicht miteinander reden.
Jetzt geh ich nicht mit hin. Nee, das machst du nicht.
Also.
Dass sie sich das dann spüren lassen auf so eine passiv-aggressive Weise.
So ein bisschen, ne?
Rumnörgeln.
Naja, dieses.
Es ist ein sehr sturer Menschenschlag.
Der ist nicht dorthin gegangen.
So.
Oder wir gegen den Rest der Welt.
Die ganze Zeit Fresse ziehen.
Haben die Klippen gesagt, dort geht's nicht lang.
Genau, diese Bockigkeit schätze ich schon.
Ich habe da auch nicht so erlebt, dass Konflikte offen angesprochen werden.
Wie sich die erwachsenen Männer halt oft hart besoffen haben, um dann mal weinen zu können oder mal Emotionales.
Haben die eben nicht gemacht.
Loswerden zu können, aber dass dafür immer diese...
Kneipenmännlichkeit.
Diese Suft bis fast zur Besinnungslosigkeit notwendig ist, um mal ein emotionales Wort rausbringen zu können.
Das bringt Unglück und so.
Ich glaube, wenn man da rausfällt, kann es unschön werden.
Und ich glaube, dass das auch sehr viel die Leute so verbiestert.
Sagt man so. Wenn mir es schlecht geht, muss es allen schlecht gehen. Verbiestert. Es gab zwischenzeitlich eigentlich bloß eine Frau im Dorf, die mich gegrüßt hat oder die mit mir geredet hat.
Was hier Diskussionen unglaublich schwierig macht.
Alle liebenswürdigen Versuche.
Diese permanente Ablehnung, das macht ja auch irgendwas mit einem.
Mit euch in Kontakt zu treten, haben ist halt gescheitert quasi so.
Sehr engstirnig, sehr hartherzig und ultra überzeugt von sich selbst.
Was bleibt mir anders übrig als die Fuck-Off-Haltung so?
Ich würde es jetzt auch nicht als so eine herzliche Gegend beschreiben.
So gehässig ich die Leute hier finde, mag ich doch manchmal ihren sehr düsteren, zynischen Humor.
Dass der Opa fährt, wird er ja verrückt.
Das fehlt mir in anderen Orten und ich fühle mich da auch oft, wenn ich andere Leute treffe aus anderen Ecken, missverstanden mit meiner Art.
Ist schwierig, keine Ahnung.
Also von daher, entspannt.
Sommer. Ich rufe einen Berghüttenbetreiber an. Der Mensch ist ausgesprochen freundlich. Warum ist er so krass freundlich? Die Hütte ist echt okay. Am nächsten Tag bezahle ich bei dem ausgesprochen freundlichen Mann in dem großen dunklen Berghaus. Wir sitzen in der Küche am Tisch. Irgendwann kolportiert er den Satz: Wer nichts wird, wird. Ich ergänze: Wer das verpasst, bleibt Gast. Er wiederum. Und ist auch das ihm nicht gelungen, macht er in Versicherungen. Und er erzählt, er war vorher Versicherungsvertreter und kommt aus dem Westen. Er unterstützt seinen alten Vater. Dieser schafft es nicht mehr mit der Vermietung.
Ich würde gerne noch irgendwas Nettes sagen.
Als wir hier hinkamen, die Leute, die in ihren Gärten waren, die haben freundlich gegrüßt.
Also es ist alles sehr klein, viele Leute kennen sich, viele Leute halten auch gerne mal an, um irgendwie einen Schwatz mit irgendwem zu halten.
Uns wurde offen begegnet.
Ach, wie geht's denn dem Vater? Na, ich habe gehört, der ist gestürzt. Ach Mensch, richte immer alles Gute aus.
Und der eine hat mich dann einen Tag so richtig freundlich verabschiedet, war so tschüssi.
Solche Sachen.
Und ich war so, oh Gott.
Wobei mir dann auch einfach oft gesagt wurde, naja, wie man in den Wald hineinruft.
Es gibt Leute, die so richtig süßlich nett sind. Das hat mich am Anfang gestört.
Kommt mal her, müsst nur mit uns ein Bier trinken und dann seid ihr schon integriert.
Jetzt denke ich mir inzwischen, ja, ist doch irgendwie nett, wenn dir jemand lieb Hallo sagt.
Wirklich, wenn jemand heiratet, goldene Hochzeit hat, Geburtstag ist oder jemand neu einzieht, dann findet sich die Bande heimlich zusammen und dann flechten 20 Leute zusammen mit Geschnatter und Geplapper eine lange Ranke aus den grünen Zweigen und da werden eben die guten Wünsche ins Haus gebracht. Das hat mich auch umgehauen, weil wir ja wirklich ganz fremd waren. Ja.
In Radewalde gab es eine syrische Familie, die von einem Großteil der Dorfbewohner unterstützt wurde, obwohl am Anfang sehr große Skepsis war. Und als sie dann nach ein, zwei Jahren nach Pirna gezogen sind, weil die Wohnung zu klein wurde, also die waren traurig, die Leute, dass die gegangen sind.
Es wird sehr viel improvisiert und es gibt auch so eine Freude daran, gemeinsam was zu improvisieren. Also so sehr sich die Leute manchmal anfeinden, aber ganz oft erlebst du halt auf den Dörfern auch, die Leute sehen, beim Nachbarn wird ein Baum umgehauen. Auf einmal stehen 10 Leute auf der Matte, die mit anpacken wollen.
Jeder hat Werkzeug oder Gerätschaften mit. Die bauen Häuser, machen Holz und legen Sachen an, kümmern sich auch im Dorf oder haben dann noch Fischteiche. Die Hühner werden versorgt oder Pferd, Schaf, was so da ist, muss ja auch mal geschlachtet werden. Oder die Karnickel, da muss Futter gemacht werden. Dann die Häuser, da gibt es immer was zu tun, zu streichen, zu bauen, was umzubauen, zu sanieren, zu reparieren, zu pflastern oder eben zu helfen bei den anderen.
Das gibt's dann irgendwie doch.
Dann kamen auch die Leute, uns zu helfen, also dann mal zu sagen, wie man es eigentlich gut machen könnte und besser machen könnte und uns Tipp zu geben, uns konkret auch zu helfen, mit anzupacken. Und es wurden immer mehr. Das war fantastisch.
Ah ja, du brauchst was, ich habe da noch was in meinem Schuppen, das gebe ich dir dann einfach und ich will auch nichts dafür.
Und ich nehme auch sehr viel wahr, so ein Erfindungsreichtum.
Zum Beispiel Hochzeit. Ein Jahr vorher, die heimliche konspirative Theatergruppe hat sich getroffen und haben Schwänke aus der Jugendzeit des Brautpaars in ein Theaterstück umgewandelt, was grandios war. Also das war so schön gemacht und so lustig. Und ich kannte tatsächlich ein paar Geschichten, die da auch dargestellt wurden. Die haben dafür Kulissen gebaut, die sich bewegt haben. Also sowas ist wichtig, dass man, wenn jemand heiratet, da eine Riesenshow drumherum macht.
Ich finde, es gibt auch einen gewissen Humor in der Gegend, bei dem die Leute, glaube ich, auch ein bisschen über sich selbst lachen können manchmal.
Als 2002 die große Flut war, da hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass mit dieser gegenseitigen Zwietracht und diesem ganzen negativen Beäugen, dass das mal so 2-3 Jahre weg war, weil auf einmal alle sich geholfen haben und sich mal gerissen haben und das war eine ganz andere Stimmung. Das war völlig verrückt, diese Flutzeit. Grundschule und Mittelschule waren relativ nah beieinander bei uns. Deswegen habe ich in der Grundschule schon so ein bisschen mitbekommen, was bei unseren Mittelschülern ging.
Ich hatte irgendwie Angst, die sahen aus wie Soldaten. So. Das waren so die ersten Nazi-Klassen, die ich gesehen habe.
Ich hatte halt so 2 Friends Maximum.
Da gab es einen in der ersten Klasse, der hatte einen abrasierten Schädel. Und ich wusste, dass sein Bruder auch so ein Hobby-Nazi ist.
Mit der Nazi-Bewegung habe ich das ganze Ding halt schon in einer relativ frühen Kindheit von 8 bis 12 von innen kennengelernt. Also dadurch, dass Geschwister von mir oder Schwester von mir in die ganze Nazi-Szene mit verbandelt war.
Und da habe ich zu ihm Nazi-Schwein gesagt. Und er hat mir einen Erstklässler mitten in den Bauch geschlagen, so, wo ich erstmal da stand so, und kaum Luft gekriegt habe.
Ich war da 8, 9 Jahre, als ich an Nazi-Musik gekommen bin.
Sie wussten nicht, was sie taten. Und haben halt das gemacht, was ihre Eltern oder ihre großen Geschwister gemacht haben.
Und der Rest der Leute habe ich halt versucht zu vermeiden.
Die Jugendorganisation der NPD ist eigentlich ab der Grundschule ganz strukturiert auf die Kinder zugegangen. In der 3. Klasse wurde mir von den Großen beigebracht, wie man das Hakenkreuz malt, das Horst-Wessel-Lied gelernt und noch so ein paar andere Scheiß-Songs, und du wolltest natürlich irgendwie dazugehören und hast das alles mitgemacht. Und meine Eltern waren dann sehr, sehr schockiert davon. Aber dann Stück für Stück habe ich schon mitgekriegt, dass Nazis irgendwie scheiße sind.
Klar, dass ich aufs Gymnasium gehen muss, und es war halt so ein No-Go, dass ich auf die Mittelschule gehe.
Ich war ja zum Beispiel auf der Mittelschule.
Da gab es doch so total krasse Distinktionsgefühle.
Durch meine Entscheidung, nicht aufs Gymi zu gehen, sondern auf die Mittelschule.
Waren noch schlaue Leute dabei.
War ich dann viel auch mit Kindern unterwegs, die eine ganz andere Sozialisierung erfahren hatten. Gleichzeitig hatte ich immer Probleme, dass ich immer so ein bisschen als naseweiß Klugscheiße galt. Ich halt einfach verdammt früh angefangen habe zu lesen und so.
Die Kinder da an der Schule, die waren schon ziemlich einseitig.
Ja. Unsere LehrerInnen haben uns das auch ganz offen gesagt. Wir schulen euch hier für Arbeitslosigkeit. Wir hatten Bücher aus den 70ern zum Teil. In unserem Bio-Buch waren noch Rassenmerkmale drin. Die ganze Schule flog auseinander. Die Klos waren aus DDR-Zeiten und auch nicht sonderlich gut geputzt. Also alles hat dir vermittelt von Anfang an, dass du an dieser Schule der Ausschuss der Gesellschaft bist. Daraus entstand eine unglaubliche Wut. Also was funktioniert hat an dieser Schule, war ganz oft Dinge auseinanderzunehmen, damit der Schulunterricht halt nicht weiterläuft. Also ganz oft ging der Feueralarm oder wir haben Scheiben zerdroschen in unserem Klassenzimmer. Genau, und dieses ganze Potenzial haben halt die Nazis ziemlich strukturiert abgeholt. Die haben sozusagen strukturierten Organizing-Plan aufgestellt, haben sich die Dörfer einzeln angeschaut, haben geschaut, was gibt es für Vereine, was gibt es für Treffpunkte, und haben da strukturiert Kader aufgebaut und gesagt, du gehst in den Verein. Haben sich gezielt angeschaut, welche Jugendlichen gibt es wo, haben die angesprochen. Und dann gab es halt die Option mitmachen oder unterbuttern.
Gefühlt waren es bei mir in der Schule schon so 60% Hobby-Nazis.
Ein Drittel bis 2/3.
Zu 80% Glatzen und Rini-Girls.
Die Jungs aus meiner Klasse haben sich halt einfach auch irgendwann so angezogen, ne, und haben solche Sachen gesagt und so, die man halt als Nazi sagt.
Bomberjacke, Springerstiefel, Lonsdale und so.
Aber trotzdem habe ich die, glaube ich, nie so richtig als Nazis gesehen, sondern eher so als Mitläufer oder so.
Die Parallelklasse, die bestand halt aus so den richtig harten Nazis.
80% alle.
Als Holocaust bei uns in der Schule rankam, sind die geschlossen aus dem Zimmer gegangen. Dann haben sie es einfach nicht angehört.
Eigentlich alle. Also wenn man jetzt mal so die Zeit um 1995, 96 zurückgeht, wirklich alle.
Ab der 6. Klasse war die Schule für mich total geprägt von psychischer und körperlicher Gewalt. Wir hatten eine klare hierarchische Hackordnung in der Schule. Unterbuttern sah dann halt so aus, du wirst mit 10 Leuten irgendwie als Junge ins Mädelsklo gedroschen. Oder ich hatte dann auch lange Haare, Kaugummi rein. Und dann gab es manchmal eine gebrochene Nase, ein blaues Auge auch. Und vor allen Dingen wurdest du einfach mental irgendwie zugrunde gerichtet. Ja. Du konntest dich sozusagen eigentlich nie konzentrieren. Du bist zur Schule gegangen, musstest gucken, dass sich keiner abpasst, weil halt ständig irgendwie diese Gewaltdrohung im Raum stand. Du wurdest natürlich nur mit Beleidigungen angesprochen, du wurdest angespuckt. Umkleide, der Horror, wo es dann schon in sexuelle Misshandlungen fast ging. Oder bei minus 5 Grad werden dir die Schuhe geklaut und du wirst vor die Schule gestellt und es wird abgeschlossen. Na, wenn du eine Stunde barfuß im Winter vor der Schule stehst und die ganze Schule am Fenster hängt, bist du halt sozial abgefrühstückt. So, ne?
Ich bin aus einem relativ bunten Elternhaus. Wir sind so frei und offen aufgewachsen, dass es gar nicht gegangen wäre, dass ich zu den Nazis gewechselt wäre. Darüber habe ich niemals nachgedacht. Ich hatte aber einen relativ guten Stand in der Klasse, weil ich war mir als Mädchen da auch nicht zu fein oder zu willensschwach, auch zu prügeln. Und ich habe immer die Schwächeren aus der Klasse verteidigt. Wir hatten auch einen Halbungarn in der Klasse. Die haben Sachen mit dem gemacht, wie dann unten an der Bushaltestelle mit dem Gürtel am Zaun festgebunden und mit Steinen beschossen und Feuerzeug unter die Nase, Ranzen auf dem Strommasten gehangen und so. Und dann manchmal bin ich halt auch blutig nach Hause gekommen, wenn ich mich einfach vor den gestellt habe, damit er nicht wehrlos die Steine ins Gesicht kriegt. Für diese auch Freunde habe ich mich halt ordentlich eingesetzt.
Ich kann mich auch gar nicht an LehrerInnen erinnern, die sich da groß eingesetzt hätten.
Es war schon immer mal die Polizei da bei uns oder der Krankenwagen, weil wegen einer Schlägerei.
Im Falle unserer Lehrer unheimlich unengagiert, wegsehend, das hinnehmend, halt mega engstirnig und mega rassistisch mit ein paar tollen Ausnahmen.
Mein Glück war auch, dass meine Mutter im Elternrat war und die hat es dann durchgekriegt, dass Stahlkappen an der Schule verboten wurden.
Ja.
Ich war so der kleine Bruder von Rini Girl und da war ich halt relativ beschützt. Das hat dann halt geswitcht durch ihren Ausstieg aus der Szene, durch auch ja, Gewalt gegen meine Familie. Da kamen 4, 5 Glatzen halt bei uns vorbei und haben meine Oma halt zur Seite geschoben und sind das Kinderzimmer damals von meiner Schwester und mir und haben das ordentlich auseinander verwüstet. Und meine Eltern waren nie zu Hause und hat sich halt ziemlich hilflos angefühlt. Es gab dann noch im Nachgang noch ganz viele Attacken. Ja, schon noch so ein bisschen Trauma, da Ding, so kann man halt nichts machen.
Ich habe überlegt, ob ich mich umbringe. Dann später auch Amoklaufgedanken und so.
Und da hat sich dann halt meine Weltsicht komplett geändert. Da ging es dann halt bei mir in Richtung Punk. Dort war ich zornig. Radikalisierung, bam, bam, bam.
Bunte Haare waren bei uns zum Beispiel auch verboten.
Du kommst in die Schule früh, 9. Klasse, hast dein Outfit gewechselt, den Kragen ist abgeschnitten, Haare grün, Undercut. Du bist noch keine 3 Stufen zu deiner Schule hochgegangen und kriegst die Nase gebrochen und fliegst wieder runter. Und ein Halbkreis von Idioten steht um dich rum und lacht dich aus und rotzt dich an. So ging meine 9. Klasse los.
War eine scheiß Zeit, würde ich sagen, auf jeden Fall. Und auch eine, in der ich mich ab dann in totaler Opposition zu allen hier gefühlt habe.
Es gab ein Mädel, was ein Punk war und die war mir irgendwie sympathisch durch ihre Art und gleichzeitig konnte ich aber mit ihr nicht so wirklich warm werden, weil ich ja mit den Jungs so dick befreundet war. Da muss ich sagen, da ist so das, wo ich mich vielleicht auch so ein bisschen schäme dafür, weil die haben die natürlich auch ganz schön gemobbt.
Ein oder zwei Klassen über mir gab es ein Punkermädchen, die ist quer eingestiegen. Die war nicht länger als ein halbes oder ein Jahr da, weil die wurde permanent verkloppt.
Genau, Punk war das schlimmste Verbrechen.
Sie ist dann wieder gegangen, das hat die nicht ausgehalten.
Da gab es auch nicht wirklich Solidarität.
Ich habe nicht so richtig aktiv was gemacht, außer vielleicht mal zu sagen, hey, lass sie doch mal in Ruhe. Das hätte man noch können, wahrscheinlich aktiver machen. Das war der Moment, wo ich gemerkt habe, ich bin eigentlich auch eher wie sie, aber kann es nicht so richtig rauslassen. Und habe aber trotzdem mich eher für das bunte, multikulturelle Ding interessiert.
Punk Girls.
Ich glaube, die hat mich einfach auch dafür gehasst, dass ich mit den Jungs so rumgehangen habe.
Alles gut, so. Die letzten zwei Schuljahre, da haben mich echt Sportlehrer durch den Hinterausgang von der Turnhalle rausgelassen, weil ich vorne schon erwartet wurde.
Genau, und mein Schulalltag sah halt meistens so aus, dass ich immer mit einer Viertel- bis halben Stunde Verspätung über Schleichwege zur Schule gegangen bin und dann so mit Pausenklingeln auch losgerannt bin, um möglichst schnell abseits vor allen Dingen der Straße zu sein, wo die Großen dann mit der Simmer heimgefahren sind. War dann davon geprägt, dass Feuerwehr, Fußballverein, Jugendclub, das waren halt alles No-Go-Areas für mich.
Ich hatte sonst nicht, musste ich keine Angst auf der Straße haben. Ich wusste ja auch, mich zu verteidigen. Ich habe auch Kampfsport gemacht.
Jungs finden zum Knutschen.
Ja, es gab Jugendclubs, wo es dann irgendwelche Kissen mit der schwarzen Sonne drauf gab und Deutschlandflaggen und so diese Moped-Fußballverein-Mentalität.
Dann wurde halt gesoffen.
Es gab so eine Gruppe, die hat sich HJ genannt, die Hohensteiner Jugend. Die haben sich gerne auch auf der Burg getroffen. Aber mit denen hatte ich nichts weiter zu tun.
Also ich hatte mit meinen alten Schulkameraden da gar nicht mehr so viel zu tun. Und das war dann so eine kleine, aber feine Punk-Musikszene. Da habe ich versucht, mit Teil davon zu sein.
Es ging vordergründig nie unbedingt um Politik. Das war wirklich eher diese Wildheit gegen alle. Da ging es nie nur um Nazis, da ging es um das breite Fuck-off gegen alles, gegen Elternhaus. Wirklich diese 120% Rebellion. Das Nazi-Ding kam dann erst wirklich durch die Angriffe halt, dass du dich verteidigen musstest.
Und so politisch waren die, glaube ich, selber jetzt auch nicht wirklich aktiv, sondern einfach eher Punks oder keine Ahnung.
Also ich hatte keinen Kontakt mit linken Leuten oder linken Ideen, was allgemein ein Problem ist, dass linke Strukturen weg vom Land sind und weg von allem, was nicht Gymnasium ist.
Ich dachte ziemlich lange, dass die einzige Möglichkeit, nicht rechts zu sein, links zu sein ist.
Es gab da auf dem Dorf Leute, die jetzt Depeche Mode gern gehört haben oder halt Breakdance gemacht haben oder Karate, das waren per se schon Zecken. Also Punk war das Schlimmste, was du hättest an Hass auf dich ziehen können in der Gegend.
Oder Menschen, die homosexuell sind, weil die gab es bei uns bestimmt auch, aber das hätte ja nie jemand zugegeben.
Dieser rot-grünhaarige, versiffte Typ in Niedenjacke und zerrissenen Klamotten. Also für eine saubere Biografie im Sinne eines Dörflers habe ich eigentlich komplett verkackt. Diese Meinung, Alter, Zecken, klatschen, tot machen, massakrieren, auseinanderziehen, vierteilen, an nächsten Baumnageln.
Ja, wir schlagen ja eigentlich keine Frauen, aber Zecken schon.
Es waren noch ernsthafte Situationen. Die haben unseren Freunden auf die Brüste gehauen. Es waren junge Mädels mit 13, 14, 15, 16 Jahren. Leute, die Anfang 20 oder älter waren, ein bisschen abgedreht. uns teilweise die nächstgrößten Gegenstände geschnappt. Das mit Rädern. Ich habe mal einfach in welche, einfach aus Notwehr, einfach mal auf Dreier direkt ein Rad schmeißen müssen, dass die direkt alle Dreier umfliegen ist. Und das waren meistens so eine Actions halt, wo man genau wusste, echt, da hat sich jemand von uns richtig böse erwischt. Der sammelt gerade seine Zähne aus dem Rinnstein.
Und dann hatte sich so eine Nazi-Gruppe, haben uns dann verprügelt.
Wenn die ins Krankenhaus kommen willst oder jetzt schwerer verletzt sein willst, musst halt die direkten Größten von denen schnappen und hoffen, dass der Rest von der Nazi-Crew einfach abhaut, weil du dir den direkt vorgenommen hast. So.
Die Nazis haben sich dann immer eine Person rausgezogen und sich im Kreis um die gestellt und halt auf sie eingetreten oder ihn. Mich hat so eine Nazi-Lady auch gewürgt.
Ungerechtigkeit macht dich halt auch manchmal todesmutig. Da vergisst du halt, die Leute drei Köpfe größer sind und Hände wie Klodeckel haben. Ja, wie habe ich das empfunden? Bedrückend zum Teil. So, ich habe ja auch gedacht, auch aus dem Standpunkt, ja, irgendwie ist das auch mein Platz. Ich lebe ja auch hier. Was wollt ihr, Vögel? Ich habe auch keinen Bock, euch den Platz preiszugeben. So, wofür? Ich bin genauso hier groß geworden, auch als Linker, verdammte Scheiße. Wo nehmt ihr das Recht her, dass ich vor euch flüchten muss, ihr Idioten? Was richtig krass war, die Cops, die definitiv weggeschaut haben. Also immer. Die sind weggefahren. Ich habe bestimmt 10, 15 Mal miterlebt, wie Cops uns in der Hilflosigkeit mit Nazis zurückgelassen haben. Ja, da wusstest du halt, du bist verlassen. Du musst schon gucken, dass du selber klarkommst. Also da hilft dir im Zweifelsfall niemand. Das war so.
Eine Bekannte vom Akubitz fragt mich, ob ich Briefe und Gedichte von jüdischen Menschen aufbereiten möchte, die in der sächsischen Schweiz in der Nazizeit verfolgt wurden. Das Akubitz klärt die lokale Geschichte, klärt auf, entwickelt Formen des Gedenkens und macht Jugendarbeit. Das Akubitz hat einen Demokratiepreis abgelehnt, um gegen die sächsischen Verhältnisse zu protestieren. In Sachsen ist Antifaschismus offiziell Pfui und Schlägernazis werden zu Jugendlichen verniedlicht. Das Akubitz sagt, unter Gefährdung unserer Gesundheit und unseres Eigentums setzen wir uns tagtäglich mit unseren Gesichtern und Namen gerne für Demokratie ein. Ja, ich würde das aufbereiten. Dann lese ich mir die bisherigen Recherchen des Akubitz durch, die Gedenkplätze. Ich lese von außergewöhnlich sadistischen Quälereien durch KZ-Wärter, die aus der Umgebung kamen. Ich kann nicht aufhören mit Lesen. Die nächsten Nächte kann ich nicht schlafen. Ich sage ab, ich schaffe es nicht, diese Geschichten auszuhalten.
Wenn ich in Schandau über die Brücke gelaufen bin, musste ich immer nach Osten gucken und denken, okay, ein paar Meter die Elbe runter. Und da ist das passiert.
Burg Hohenstein, eines der ersten KZs, die es gab.
1,5 Kilometer von dem Ort, wo ich aufgewachsen bin.
Also ich kann mich nicht daran entsinnen, dass das jemals in der Schule erwähnt wurde.
Und das habe ich einfach nie erfahren in der Zeit, wo ich dort gewohnt habe.
Ich war immer auf der Burg Tischtennis spielen.
Nachdem die Burg Hohenstein zwischen 1926 und 1933 eigentlich das fröhlichste Kapitel ihrer 1933 haben bekanntermaßen die Nationalsozialisten hier das Zepter übernommen.
Und es gab ja drei frühe KZs hier und drei KZ-Außenlager.
Konrad Hanewald wurde aufgefordert, die Hakenkreuzfahne zu hissen, und er hat sich geweigert und ist somit gleich der erste Häftling des frühen Konzentrationslagers.
Die Hohensteiner waren aktiv in Petzen.
Ja, das sind alles Leute aus der Region gewesen, die im Grunde genommen von ihren Mitmenschen verpfiffen wurden.
Ich habe krass geheult in Theresienstadt, ich war richtig fertig. Und ich merkte, okay, hier ging genau derselbe Scheiß.
Und ein Teil der Aufseher hier kam ebenfalls aus den Dörfern, haben sich damit ihren Lebensunterhalt verdient und haben auf ihre Mitmenschen geprügelt.
Ja, einfach dieser krasse Sadismus.
Die Burg ist ja nur mitten in der Stadt. Die Leute sind hier über den Marktplatz hier hochgekarrt worden.
Diese serienmördermäßige Brutalität.
Man hört das alles.
Die hat mich krass fertig gemacht.
Man kann sich es eigentlich nie vorstellen, wie die Einwohnerschaft das verdrängt hat.
Und niemand redet drüber heute.
Die wollen davon nichts wissen. Und deswegen ist es so schwierig, hier eine gute Gedenkarbeit zu leisten.
Und die Leute singen immer noch das Scheißhorst-Wessel-Lied, weil die Leute hier sich völlig im Klaren sind, was passiert ist, und völlig bereit, es wieder zu tun. Keine kleinen Dummchen, die da aus Versehen mit reingezogen werden könnten, sondern richtig viele Leute, die das strukturiert wollen. So.
Bitte. Hm.
Ja. Tja.
Ja.
Aber es gibt eben...
Das Buddel.
Es ist so eine Art...
Also das Buddel, das ist...
Teuflische Gestalt.
Eine Art Geist.
Die in der Form von entweder einem schwarzen Huhn...
Oder einer schwarzen Katze.
Oder einem Mädchen auftreten kann.
Wenn irgendwas umfällt, eine Leiter, obwohl gar keiner in der Nähe ist, dann ist es das Buddel, das scheucht.
Dass das Buddel auch für gute Ernten und für Schutz und so sorgen kann.
Wenn man Geld braucht.
Wenn man ihm halt jeden Abend... so ein paar Körner in den Kamin legt.
Und stellt vor den Ofen ein Schälchen heiße Milch.
Dann ist es eben gefüttert und dann sind ja Schutz und Wohlstand und so über dem Haus.
Und nächsten Morgen hat das Buddel die Milch ausgesoffen und dafür Gold reingelegt. Und sagen wir, die größeren Bauerngehöfte hatten, da wurde eben immer gesagt, dass die das Buddel haben.
Also Neid ist offensichtlich ein ganz großes Ding hier.
Die hat das Buddel, der. Und da haben die dann schon wie gemieden oder so.
Wenn irgendwer was hat, dann ist es so verdächtig.
Na, weil das denen unheimlich war, dass eben manche Menschen so viel Geld hatten.
Was dahinter steht, ist aber häufig einfach Missgunst.
Weil er viel gearbeitet hat.
Die Leute denken, es muss Neid sein, wenn man jemanden kritisiert.
Das Buddel war da, glaube ich, nicht dort.
Das ist sehr typisch.
Die können sich nie vorstellen, dass man etwas kritisch gegenübersteht, ohne dass man neidisch ist.
Das habe ich sehr häufig erlebt in der sächsischen Schweiz.
Sondern weil man einfach das Mist findet, wenn da Nazis sind. Und nie, weil man neidisch ist, weil die vielleicht ein besseres Geschäft haben.
Also in meinem Leben spielt die Politik keine Rolle.
Ich war wirklich größtenteils mit unpolitischen Menschen unterwegs.
Also die Wahlergebnisse sagen ja eine hohe Wahlbeteiligung rechts. Und das begegnet mir nicht, außer wenn jetzt beim Bäcker jemand einen Stoffbeutel mit dem AfD-Aufdruck zückt.
Wenn wir anfangen, über politische Sachen auch mit den Nachbarn zu reden.
Das liegt aber auch daran, dass ich null politisch bin. Und das nicht Teil meiner Interaktionen ist mit den Leuten.
Da wird ganz zurückhaltend reagiert.
Also wenn es was zu reden oder zu erzählen gibt, dann geht es um, was eben stattfindet an Leben hier. Das ist nicht die Politik.
Das wird nie ausgetragen.
Sondern das ist eben das Wetter, die Hühner, sonst irgendwas? Sind alle gesund oder gibt es was zu tun?
Jedenfalls wusste ich nicht, was weiße Schnürsenkel bedeutet und musste mich aufklären lassen.
Wenn man weiß, man ist einer Meinung, dann wird geschimpft über alles Mögliche, aber...
Ich bin harmoniebedürftig, ich mag es gerne harmonisch und friedlich.
Im weißen Winterwald. Die Äste der Nadelbäume hängen. Die Masse der Schneekristalle drückt sie. Ich wandere im Wald oben am steilen Hang. Unter mir das tiefe Tal, das der Fluss Polenz eingeschnitten hat. Ich bin kilometerweit allein. Aber dann kommt mir jemand entgegen. Krass, wir kennen uns. Wir haben uns Jahre nicht gesehen. Und treffen uns hier im Wald? Er ist nach Hohenstein gezogen, erzählt er, so als Kletterer. Wow, so dedicated, wegen der schönen Landschaft, klar. Und er erzählt, da ist eine schwarze Familie mit ihren Kindern nach Hohenstein gezogen. Eine schwarze Familie? Frage ich in den weißen Winterwald hinein. Aus dem Senegal hergezogen, sagt er. Wow, mutig. Ich hoffe, es geht Ihnen hier gut, fügt er hinzu, mit Sorgen auf der Stirn.
Ich habe auch von den Kindern das schon selber gehört. Die werden schon oft auch gehänselt und gemobbt. Aber sie haben auch Freunde. Die Mutter sagt zu mir, na ja, ich mache meine Kinder halt stark. Ich sage denen, die sollen sich wehren auch, aber wir müssen halt damit leben, dass wir angefeindet werden.
In der ganzen Stadt gab es ein oder zwei Personen, die schwarz waren. Und die hatten es auch echt, echt schwer. Ich glaube, was ich manchmal spannend finde, ist wirklich mit Leuten zu sprechen, wie einer sehr guten Freundin, die aus einer vietnamesischen Familie kam, weil den Leuten echt auf so viele Weisen das Leben schwer gemacht wurde.
Rassismus, Antiziganismus und so, das war halt einfach überall.
Das brauchte auch übelst lange, bis man mal gemerkt hat, das ist eigentlich diskriminierend, ne? Ja. Wie zum Beispiel halt, dass man eben die Vietnamesen, dass man denen halt sozusagen so ein eigenes Wort gibt.
Die vietnamesischen HändlerInnen bei uns im Ort, da sind die Leute auch hingegangen und haben freundlich gegrüßt und ihren Einkauf gemacht und sich dann abends am Stammtisch unterhalten, dass man sich eigentlich einen Molly reinwerfen müsste, so, ne?
Wenn jemand mit einem Akzent gesprochen hat, ist das halt schon so der Aufhänger, war sich lustig zu machen.
Das ist immer mitgeschwungen und dadurch war es so normal. Die sind eigentlich alle voll alltagsrassistisch unterwegs und merken es aber auch selber nicht, weil es halt niemand ihnen mal gesagt hat. Das war das Problem, dass man dann deswegen auch nie geschafft hat, sich so krass abzugrenzen, wahrscheinlich.
Im Amtsblatt gab es einen Aufruf, wer würde Flüchtlingshilfe machen? Da bin ich wohl damals die Einzige gewesen.
Na krass.
Ja, man verschanzt sich halt gegen alles Fremde. Das Misstrauen, ey, wer bist du denn? Und,
Du weißt schon, dass das diskriminierend ist, das Wort. Und dann gucken die dich an, so. Du bist ja hier der Mensch, der irgendwann mal aus Sebnitz weggezogen ist. Und was bist du denn jetzt? Also, warum soll man das nicht mehr sagen können? Das ist doch überhaupt nicht diskriminierend und sowas halt.
Wenn jemand einen Holocaust-Witz macht.
Ich gebe zu, dass ich dann weggehe. Also das will ich auch gar nicht. Mich weiter mit reinhängen.
Also dann stehst du halt vor solchen Situationen mit deiner eigenen Familie, die jetzt vielleicht nicht Nazis sind, aber trotzdem in eine diskriminierende Sprechweise verwenden. Das ist halt schwer, weil die da auch zumachen. Das haben wir schon immer so gemacht.
Und ich glaube, ich kann auch ganz gut Meinungen, die mir nicht gefallen, umlenken. Also indem ich Störfragen stelle oder Sachen erzähle, die diese Denkschiene, die mir jetzt gerade auszuufern droht bei jemandem, dass die einfach dann um die Kurve geht und wieder irgendwo in eine akzeptable Richtung läuft.
Räumigt. Es ist Frühling, Ich und ein Freund wandern auf den Spuren des Todesmarschs. 600 Gefangene wurden 1945 aus Schwarzheide nach Theresienstadt getrieben. Ihr Leidensweg ging auch durch die schöne Landschaft des Elbsandsteingebirges. Am Weg Gedenktafeln, die sagen, dass die Kolonne hier für einige Minuten verweilte, weil Gefangene zusammengebrochen waren, blutig geschlagen und auf den Todeskorn geworfen wurden. Hilflose Akte der Empathie, als ein 16-Jähriger aus dem Dorf Getreidekörner gegen den quälenden Hunger verteilt. Mehrere Tafeln mit den Namen derjenigen, die von den SS-Wachleuten erschossen wurden, weil sie nicht mehr weiter konnten. Irgendwann kommen wir im hinteren Räumicht an eine Bushaltestelle. Noch eine halbe Stunde bis zum letzten Bus. Warten. Plötzlich kommt jemand von der Straße her, gezielt auf uns zu. Scheinbar aus dem Nichts. Ein Mann mit langen braunen Haaren, sportlichen Klamotten, schicker Brille, angetrunken. Er setzt sich zu uns. Will er auch mit dem Bus fahren? Er entblättert seine Lebensgeschichte. Er hat von seinem Opa ein Häuschen hier im Räumicht geerbt, das er selbst repariert. Davor hat er in Berlin gelebt. Er ist Elektriker und arbeitslos. Der Bus hier fährt so selten und so ungünstig, dass er ohne ein Auto nicht lohnarbeiten kann. Und er sagt, dass es im Dorf nur zwei Sorten Menschen gibt. Die Rechten, die noch mit ihm reden, und die Rechten, die nicht mit ihm reden. Ich erschrecke. Plötzlich steht wie aus dem Nichts der Bus vor uns. Wir springen hinein, keine Zeit darüber nachzudenken, ob man Telefonnummern tauschen möchte oder irgendwas. Der Bus fährt an, der Mann mit den langen Haaren ist weg.
Informell sind sie stark. Wenn sie dann mal Demos machen, sind sie auch schnell viele. Also da gab es immer mal wieder in den letzten Jahren rechte Events, wo dann schnell doch mal 300 bis 500 Leute mit relativ wenig Mobi zusammenkamen.
Es gibt so diesen normalen Dorffaschuk, der so gerne mit Aufputschmitteln auch mal sich ein bisschen haut beim Fußball. Aber dann auch noch Leute, die halt wirklich so zu Hause eine Art Tinghalle und germanisches Langhaus haben im Garten. Und da hinten gab es ja auch Hammerskins, das ist so eine Art Ritterorden der Nazis. So. Das sind halt abgeschiedene, aber sehr gefährliche Männer mit viel Einfluss.
Dieser SSS ist ja nichts passiert. Ne? Es saß einer 8 Monate auf Bewährung und das war's. So, ne? Also keiner von denen hat wirklich gesessen oder so.
Das ist die Nazi-Intelligenz dort hinten. Ne? Leute, die 5 Kampfsportarten können und hochintelligente Menschen sind, aber einfach diese Meinung haben. Also die Nazi-Intelligenz ist, ich glaube, einiges gefährlicher.
Also es gibt mehrere Treffpunkte. Den Treffpunkt des örtlichen Motorradclubs, wo früher zumindest auch viel so Drogenhandel und zum Teil auch Waffenhandel drüber lief, wo aber auch pro Jahr ein paar rechte Konzerte stattfinden. Eine große Schrauber-Kfz-Werkstatt, wo ganz viele Ex-SSSler, also von dieser bewaffneten Kameradschaft hier in der Ecke, ihre Jobs gefunden haben. Direkt daneben gibt es eine Kneipe von einem Ex-SSSler. Insgesamt hat sich es mehr auf wirtschaftliche Stärke und Betriebe fixiert. Da gibt es zum Beispiel ein Eventmanagement-Unternehmen von Ex-SSSlern, die machen in Pirna die Soundtechnik für Stadtfest. Und sind da ganz, ganz angekommen. Es gibt in Pirna immer noch dieses nationalsozialistische Hausprojekt, wo die alten Ex-SSSler drin stecken, aber auch 20 bis 30 Leute, neue Generationen. Mittlerweile auch Sportevents. Also ganz krass angekommen einfach mit sowas. Es gibt ganz viele Läden und daneben gibt es halt x Werkstätten und Kneipen, die von Nazis betrieben werden und die Leute sind einfach mega sozial akzeptiert in ihren Gemeinden.
Also die Leute haben viel Waffen gehortet in Nazi-Kreisen.
Ganz viele Nazis hier sind nicht irgendwelche Nazis von wegen, wir wollen ein bisschen Volk oder deutsche Tradition. Also nicht die leugnen den Holocaust, sondern feiern den Holocaust. Wer kann und potenziell Betroffener ist von rechter Gewalt, der geht hier auch weg.
Zum Ende macht es also sicherlich die Schönheit, die reizvolle Landschaft das aus, dass sie sagen, das ist unsere Heimat und das ist halt so einzigartig schön und das gilt es halt zu schützen mit allem, was geht und kein fremder Einfluss. Unsere schöne Landschaft und nie deren oder irgendwelchen schöne Landschaft oder die schöne Landschaft aller, die da hinkommen oder so, was vielleicht ganz cool wäre, sondern zuallererst unsere Landschaft.
Hey, was brauchen wir, um gut zu leben?
Was Schönes, wo sich Leute treffen können.
Es gibt keinen richtigen Laden mehr.
Wie können wir eine solidarische, gemeinsame Kollektivwirtschaft aufbauen?
Schade auch, dass man eigentlich immer irgendwo hinfahren muss, wenn man was braucht.
Wir haben in allen Dörfern Leute, die einerseits mit dem akuten Nazi-Problem hier ein Problem haben. Die freuen sich einfach, überhaupt irgendwen zu treffen, der nicht rechts ist.
Naja, ihr seid in den Augen der Leute hier die Nestbeschmutzer. Ich bin keine Nestbeschmutzerin bei über 50% AfD-Wähler. Dann ist das Nest schmutzig.
Und die Leute sich nicht trauen zu sagen, dass sie in Opposition zu diesen Nazi-Strukturen stehen?
Ich habe seltsamerweise nie in diesen Auseinandersetzungen ein Angstgefühl gehabt.
Also nicht nur dieses hohle, stumpfe, brutale, sondern Zeichnungen und Gedichte, und das war für mich irgendwie auch ein Widerstand.
Wir versuchen, Kontakte zwischen denen herzustellen.
Deswegen finde ich das auch so schön, dass es die Roten BergsteigerInnen gibt.
Auf Dorf, Kleinstadt, man muss einfach so mehr Kompromisse eingehen. So. Was, glaube ich, vielleicht auch teilweise gar nicht schlecht ist. So.
Wenn die Leute uns über unsere Bergsportaktivitäten kennenlernen und uns sächsisch sabbelnd unterm Gipfel treffen, sind die Leute total offen.
Dass man sich die ganze Zeit nur mit Leuten spiegelt, die einfach dasselbe denken wie man selber, so ist halt sehr bequem.
Wenn die uns über einen feministischen Fachdiskurs kennenlernen, dann fühlen sich die Leute irgendwie nicht eingeladen. Mhm. Wir müssen eigentlich für Queer-Feminismus sächsische Begriffe etablieren. Das wäre der Clou, der aussteht.
Eigentlich, obwohl man dieses Konzept von Heimat so ablehnt, ist es trotzdem was, man fühlt sich damit irgendwie verbunden.
Ja.
Und hat deswegen auch so eine Sehnsucht danach.
Mhm.
Und möchte da gerne wieder öfter sein.
Ja.
Das wäre echt schön, wenn so ein paar Freunde wieder zurückkämen, damit man eben Gleichgesinnte um sich hat.
Ja.
Genau.
Das war die schöne Landschaft aller. Leben in der Sächsischen Schweiz. Ein Feature von Antje Meixner. Mit Christoph, Elli, Falk, Freier, Johanna, Lise, Mario, Nigel, Therese und Volker. Danke für euer Vertrauen und für eure Offenheit. Skript, Produktion, Sounddesign, Antje Meixner. Deutschlandfunk Kultur und Südwestrundfunk 2024.